Na, entspannt? Vogelgesang tut uns nachweislich gut und kann zum Beispiel Ängste verringern. Das besagt eine Studie des Max-Planck-Instituts. Bereits 6 Minuten Vogelgesang am Tag können die Stimmung verbessern.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Mit Hanna Jutz auf Radio Radieschen.
Mit den steigenden Temperaturen wird es draußen nicht nur grüner, sondern auch lauter. Die Vögel singen wieder. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich am Morgen Vogelgezwitscher höre, kann ich einfach besser aufstehen. Mein Name ist Hanna Jutz, ihr hört das Wissenschaftsradio und mit mir im Studio ist Naturschutzbiologe und Vogelstimmenexperte Bernhard Patzes von BirdLife Österreich, der größten Vogelschutzorganisation im Land. Bernhard, warum singen Vögel eigentlich?
Die Vögel singen vor allem im Zuge der Fortpflanzung. Und bei uns ist es so, dass hauptsächlich die männlichen Vögel singen oder sie singen mehr als die Weibchen. Und das machen sie, um ein Revier zu verteidigen gegen andere Männchen und gleichzeitig Weibchen anzulocken, um mit ihnen sich zu paaren und Junge großzuziehen.
Ich habe ja jetzt von Gesang gesprochen. In der Ornithologie werden aber nicht alle Geräusche, die Vögel so von sich geben, als Gesang bezeichnet. Welche Unterscheidungen gibt es denn da?
Die meisten Menschen kennen den Unterschied intuitiv schon ein bisschen, weil man meistens dann so im Februar, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, das Gefühl hat, dass jetzt so der Vogelstimmenchor oder das Vogelstimmenkonzert wieder losgeht. Und das ist bei uns eben die Zeit, wo sich ganz viele Vögel ihre PartnerInnen suchen zum Fortpflanzen und beginnen zu singen. Und diese Gesänge, die sind eben komplexer, meistens in so Strophen gegliedert und werden auch von einem bestimmten Platz vorgetragen oder es wird eine bestimmte Verhaltensweise auch dazu gemacht, also zum Beispiel eine Art Tanz oder ein Singflug. Das ist so eine Gesamtperformance, die eben ganz im Zeichen der Fortpflanzung steht. Und demgegenüber kann man Rufe stellen, dass man vor einer Gefahr warnt oder dass die Familie sich findet im dichten Gestrüpp. Jedenfalls sind das sehr kurze, einfache Rufe und die Gesänge sind komplexer, länger. Und das ist eben auch wichtig, dass der Gesang wirklich weit trägt, eben um ein Weibchen anzulocken oder die anderen Männchen fernzuhalten.
Dann gibt es ja aber auch noch so Vögel, die klopfen, wie zum Beispiel der Specht. Was ist das? Ist das ein Ruf oder ist das Gesang?
Das kann beides sein. Wir nennen das Trommeln. Man kann das auch vergleichen. Also wir verwenden ja einen Hammer, um einen Nagel in Holz einzuschlagen. Und wenn ich jetzt zu Hause eben gerade heimwerkerisch tätig bin und das mache, dann macht das ein bestimmtes Geräusch. Ich könnte aber genauso gut mit diesem Hammer Musik machen auf einer entsprechenden Unterlage und eine ganz bestimmte Melodie trommeln. Und das ist quasi das, was der Specht macht. Also er verwendet seinen Schnabel als Meißel, als Werkzeug, um an leckere Insektenlarven im Totholz ranzukommen. Das macht ein Geräusch. Das hört man aber meistens nicht weit und ist sehr unregelmäßig. Das ist ein Arbeitsgeräusch. Er kann aber eben mit seinem Schnabel auch auf einem ganz bestimmten Holz, das besonders gut klingt, ganz fest und rhythmisch drauf trommeln. Und das kann man dann beim Schwarzspecht zum Beispiel weit über 1 Kilometer hören.
Das heißt aber, Spechte nutzen ihren Schnabel als Instrument. Können sie noch andere Laute machen, abgesehen von diesen Trommellauten?
Sie haben auch einen Stimmapparat und können Rufe erzeugen. Und manche Arten können auch mit ihrem Stimmapparat einen vokalen Gesang, also einen stimmhaften Gesang produzieren, der genau vergleichbar ist mit den Gesängen von der Amsel und anderen, die man kennt.
Stimmhafter Gesang. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass dieser Gesang tatsächlich mit der Syrinx, nennt man das, das ist das Organ, was die Vögel verwenden, um ihre Lautäußerungen zu produzieren. Wir machen das mit dem Kehlkopf, die Vögel machen das mit dieser Syrinx. Und manche Spechtarten machen mit dieser Syrinx nicht nur Rufe, sondern auch wirklich einen Gesang. Manche kennen vielleicht dieses Lachen vom Grünspecht zum Beispiel. Jetzt gerade hört man das in den Parks in Wien durchaus häufig. Und das wäre ein stimmhafter Gesang vom Grünspecht.
Und singen eigentlich nur die sogenannten Singvögel?
Nein, die Singvögel haben aber, ich habe schon über diese Syrinx gesprochen, dieses Organ zur Lauterzeugung, und die haben eine besonders komplex aufgebaute Syrinx. Und deswegen können sie, aus menschlicher Sicht gesprochen, besonders schöne, vielfältige Gesänge hervorbringen. Und andere Vogelgruppen haben eine nicht ganz so komplexe Syrinx und die singen dann oft einfacher.
Und welche Unterschiede gibt es denn jetzt innerhalb von Vogelarten in Bezug auf Gesang? Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Amsel hernehmen, wie unterscheiden sich denn innerhalb der Amseln die Gesänge?
Da fallen mir jetzt einmal zwei ganz wichtige Antworten ein. Das eine ist die Dialektbildung. Gerade bei vielen Singvögeln ist der Gesang erlernt. Und dieses Erlernen von den Eltern und meistens Nachbarn, das führt eben zur Dialektbildung. Das heißt also, eine spanische Amsel, es hört sich anders an als eine österreichische, es kann aber auch extrem kleinräumig unterschiedlich sein, der Gesang. Und andererseits ist es eben so, dass die zum Beispiel auch den Gesang an die Umgebung anpassen. Und das ist gerade bei den Amseln gut untersucht, dass Amseln in der Stadt, die eben einem gewissen Hintergrundlärm ausgesetzt sind, da ist das gut untersucht, dass die Amseln darauf eingehen und versuchen, den Gesang so zu adaptieren, dass er in dieser Geräuschkulisse trotzdem gut hörbar ist.
Das heißt, die müssen in der Stadt lauter singen als im Wald?
Das ist eine schwierige Frage. Meines Wissens ist das nicht ganz abschließend geklärt, aber sagen wir anders, also mit anderen Frequenzen. Also es wird auch die Tonhöhe angepasst, damit sich das möglichst gut abhebt.
Vorhin hast du schon gesagt, dass vor allem die Männchen singen, aber nicht nur, oder? Wie ist das denn quasi bei den Geschlechtsunterschieden?
Da hat man ganz lang geglaubt, dass die Männchen singen und die Weibchen nicht sozusagen. Und je mehr man sich damit beschäftigt hat, ist man draufgekommen, dass das ein bisschen ein Trugschluss daraus ist, dass die Forschung über Vogelstimmen vor allem in Nordamerika und Europa am Anfang gemacht wurde und es eben tatsächlich so ist, dass in diesen gemäßigteren Breiten eher die Männchen mehr singen und die Weibchen auch, aber eher, sage ich mal, in besonderen Situationen. In den Tropen dagegen, wo diese Geschlechterrollen nicht so stark unterschiedlich sind wie bei uns in den gemäßigten Breiten, da singen viel, viel mehr Weibchen. Und da gibt es auch viel mehr Vogelarten, wo beide so Duette singen. Und das wirklich ganz, ganz faszinierend aufeinander abgestimmte Konzerte von diesem Vogelpaar gibt.
Das heißt, es gibt auch in der Vogelwissenschaft ein Problem mit Eurozentrismus. Mit Eurozentrismus gemeint ist eine Perspektive, bei der Europa bzw. die westliche Welt als Mittelpunkt der Weltgeschichte, Kultur und Entwicklung der Zivilisation angesehen wird. Eurozentrismus in der Wissenschaft bedeutet nicht nur, dass Europa im Mittelpunkt steht, sondern auch, dass andere Perspektiven systematisch ausgeblendet oder abgewertet werden.
In dem Fall gab es das zumindest und es wird langsam aber stetig aufgearbeitet.
Das heißt, es gibt Unterschiede bei räumlicher Verortung, dann gibt es Geschlechtsunterschiede und du hast ja vorhin erzählt, dass das Singen erlernt ist.
Dazu noch kurz, bei den Singvögeln ist es erlernt im Normalfall und auch bei den Papageien und bei den Kolibris weiß man, dass die das sehr gut können. Aber bei ganz vielen anderen Vogelgruppen ist das vererbt. Prinzipiell sind meine Antworten alle ein bisschen generalisiert, weil wir doch über 11.000 Vogelarten letztlich sprechen. Und die einzelnen Arten haben aber eben eine ganz unterschiedliche Lebensweise, unterschiedlichen Lebensraum und vor allem auch unterschiedliche Paarungssysteme. Und das alles beeinflusst eben diesen Gesang.
Kannst du denn hören, ob da jetzt ein junger oder ein alter Vogel singt?
Auch da ist es wieder schwer, eine ganz generelle Antwort zu geben, aber es gibt Vogelarten, wo die Weibchen das besonders attraktiv finden, wenn die Männchen Geräusche aus der Umgebung nachmachen und da sind eben Männchen sozusagen im Vorteil, die schon ein bisschen älter sind, allein deswegen, weil sie mehr Zeit hatten, unterschiedliche Geräusche aus der Umgebung in ihren Gesang einzubauen zum Beispiel. Das heißt, da ist der Gesang von den Jungen einfacher und von älteren Männchen wird er dann komplexer. Und dann ist es so, da gibt es noch ein Phänomen, man nennt das Subsong, dass ganz viele junge Männchen in den Monaten, bevor es dann richtig ernst wird, also wenn wir das jetzt so im Jahreskreislauf uns kurz vorstellen, die Jungvögel schlüpfen irgendwann im späten Frühling und dann springen die ja mal sozusagen in der Welt herum, bis es dann bei unseren europäischen Vögeln im März, sagen wir, ernst wird mit der Fortpflanzung. Das heißt, die haben einige Zeit, um das zu üben. Und da hört man dann meistens aus dichter Deckung, also irgendwo ganz dichte Büsche und so, wo sie sich halbwegs sicher fühlen, hört man dann so ganz seltsame Gesänge, sehr leise. Also normalerweise, wenn ein Vogel sozusagen wirklich richtig singen will, dann macht er das ja laut, um die Männchen, die anderen Männchen loszuwerden und Weibchen anzulocken, ganz plakativ gesprochen. Aber wenn sie üben, wenn sie diesen Subsong singen, dann ist das eben ganz leise, damit das möglichst niemand mitkriegt. Und lustigerweise sind diese Gesänge dann oft auch wirklich sehr unterschiedlich von dem, was derselbe Vogel später dann wirklich zur Paarungszeit singt. Und bei manchen Arten hat man auch den Eindruck, sie singen zum Beispiel so Tonleitern, so wie das menschliche Sänger und Sängerinnen ja auch machen, um die Stimme aufzuwärmen, bevor es im Konzert losgeht. Und so ein bisschen ist auch dieser Subsong, dass da viel geübt wird und eben jetzt nicht notwendigerweise nur ganz stur der finale Gesang wiederholt wird.
Das ist ja ultra süß, also quasi so Gesangsunterricht.
Genau, bloß mit sich selber. Viele Vögel haben so eine sensible oder sensitive Phase, wo sie besonders empfänglich sind für die Gesänge, die sie in der Umgebung hören. Und sie haben auch so ein Art Schema schon vererbt bekommen, wie der Gesang der eigenen Art ungefähr klingt, damit sie sozusagen das Richtige lernen. Weil ein Vogel, der im Nest sitzt, hört ja alle möglichen Vögel rundherum singen, nicht nur die eigenen Artgenossen. Eine Vorlage kriegen sie quasi vererbt, dass sie ungefähr wissen, worauf muss ich aufpassen. Dann hören sie mal den eigenen Vater unter Umständen und auch Reviernachbarn von dem eigenen Vater singen. Und das nehmen sie auf. Und dann, Monate später, sitzen sie im Busch und machen den Subsong und versuchen das, was sie da in dieser sensiblen Phase möglichst gut abgespeichert haben, selber irgendwie hervorzubringen.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2021 ist der Vogelgesang leiser und eintöniger geworden. Nimmst du das auch so wahr?
Also ich persönlich muss sagen, dass ich das nicht so wahrnehmen kann. Allerdings bin ich relativ jung und beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren damit. Und das ist vielleicht einfach eine zu kurze Zeitspanne, um das wahrzunehmen, weil unsere und die Monitoring-Daten von allen, letztlich allen OrnithologInnen in Europa zum Beispiel, zeigen eben schon, dass es einen Rückgang an Vögeln gab in den letzten, naja, die meisten Monitorings laufen so seit 25, 30 Jahren. Das heißt, wir haben einmal weniger Individuen, die überhaupt singen können. Und dann gibt es vor allem in der Kulturlandschaft, also in den Lebensräumen, die von Äckern oder Wiesen geprägt sind, ganz starke Rückgänge von einzelnen Arten, die sogar lokal oder länderweise komplett ausgestorben sind. Und diese Stimmen fehlen komplett in diesem Vogelstimmenchor im Frühling. Es gab ein ganz berühmtes literarisches Werk, wo es darum ging, dass sozusagen der stille Frühling Realität wird oder der Frühling immer stiller wird. Genau, und das lässt sich mit Daten belegen, dass das so ist. Und man muss auch dazu sagen, dass die Daten, die es gibt, die noch weiter zurückreichen, das sind leider nicht sehr viele und das wird dann sozusagen immer weniger standardisiert wissenschaftlich erhoben, sondern mehr anekdotisch. Aber es gibt schon so vorsichtige Berechnungen, dass das, was jetzt sozusagen an Vögeln noch über ist, nur ein Bruchteil von dem ist, was es vielleicht noch vor 200 Jahren gab. Das können wir allerdings nicht gut mit Daten untermauern, aber es dürfte wohl schon so sein, dass es da noch viel drastischere Rückgänge gab, als die, die diese Monitorings der letzten, sage ich mal, plus minus 30 Jahre belegen.
Und gibt es da irgendein prominentes Beispiel vielleicht, ein Vogel, den man jetzt irgendwie vor 40 Jahren in Österreich noch sehr oft und laut gehört hat, den man heute nicht mehr hört?
Das Braunkehlchen war der Vogel des Jahres 2023. Und das Braunkehlchen war auch als der Wiesenspatz bekannt und war in den Wiesengebieten in Österreich wirklich weit verbreitet. Ja, also der ist ganz, ganz stark zurückgegangen und es gibt von den Gebieten, wo wir Daten haben, kaum welche, wo es nicht drastische Rückgänge gibt. Und wenn man jetzt, sage ich mal, einfach rausgeht in ein Wiesengebiet, sieht man da keine Braunkehlchen. Da muss man schon ganz, ganz genau wissen, wo es überhaupt noch welche gibt. Und die sind dort meistens auch nur deswegen, weil es da ganz spezifische Maßnahmen gab. Eben zum Beispiel, dass die LandwirtInnen Geld dafür bekommen, dass sie die Wiesen nicht so oft oder später erst mähen.
Das heißt, die sind vor allem wegen der Landwirtschaft verdrängt worden.
So kann man das nicht sagen, weil die haben vorher auch schon dort gelebt, wo Landwirtschaft betrieben wurde, aber aufgrund der Intensivierung also der Landwirtschaft, also des stärkeren Düngemitteleinsatzes, der dann wiederum dazu führt, dass man häufiger mähen kann. Das ist zum Beispiel für diese wiesenbewohnenden Vögel eben ein ganz großes Problem. Es gibt aber auch andere Arten als das Braunkehlchen, also die Feldlerche zum Beispiel, die ist wahrscheinlich auch weithin bekannt. Ist nach wie vor kein seltener Vogel in Österreich, aber auch die ist in den letzten 25 Jahren circa um 60% zurückgegangen.
Stichwort Klimakrise. Welchen Einfluss hat denn das auf die Artenvielfalt?
Ja, es ist so, dass das momentan noch nicht vergleichbar ist zu diesen Landnutzungsänderungen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Aber bei immer mehr Arten sind messbare Auswirkungen auf die Bestände und die Verbreitungsgebiete sicht- und belegbar. Und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird sich der Einfluss von diesem Effekt auf unsere Vogelarten definitiv verstärken. Und es ist momentan sozusagen nicht prognostizierbar, in welche Richtung das generell gehen wird. Definitiv ist es aber so, dass es bei den Vögeln wie auch bei anderen Artengruppen Klimawandelgewinner und Verlierer gibt. Es gibt zum Beispiel Arten, die jetzt schon bei uns hoch am Berg leben und an kalte Umstände angepasst sind. Die werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Problem bekommen, weil sie können nach oben wandern, aber irgendwann sind die Berge aus. Das wird ganz sicher ein großes Thema bei uns im Alpenraum werden.
Welche Vögel in Österreichs Wiesen, Wäldern und Parks zu hören sind und wie ihr die Vogelstimmen zuordnen könnt, erfahrt ihr im nächsten Podcast. Folgt Radio Radieschen auch auf Instagram, um keine aktuellen Sendungen zu verpassen.
Wissenschaftsradio. Wissenschaft einfach erklärt. Am Dienstag ab 10. Alle Infos auf radio-radieschen.at.